Lehrkraft werden. Ein Podcast aus dem ZFSL Solingen.
Pädagogische Gedanken mit Volker Blumenberg und Thorsten Badnitzky.
Heute Fachleitung des Monats Stefan Pietrek.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ein neues Experiment vor und zwar möchten wir in einem unregelmäßigen Turnus berichten über Fachleitungen. Wir haben die jetzt genannt Fachleitung des Monats und genau deswegen haben wir auch Stefan Pietrek als ersten Gast eingeladen und würden das aber in wechselnden Reihenfolgen beziehungsweise die Lehrämter auch abwechseln. Und wir haben uns was ganz Wildes überlegt, Thorsten, nämlich darüber nachzudenken, dass wir eine literarische Vorlage benutzen. Mhm. Und diese literarische Vorlage, die finden diejenigen, die zum Beispiel die FAZ lesen und da dieses Magazin reinschauen, was da beigelegt wird. Das ist nämlich der Proust-Fragebogen.
Du kannst ruhig sagen, dass es deine Idee war.
Ja, war meine Idee. Ja, das heißt, ich kann lesen.
Ich lese die FAZ gar nicht.
Und tatsächlich ist das ein Fragebogen, der vielen bekannt ist. Stefan sagte gerade auch, ja, schon mal von gehört. Der geht zurück auf den bekannten französischen Schriftsteller Marcel Proust, der im Grunde ein Format suchte, um den Charakter, die Vorlieben und Gefühle eines Menschen zu entdecken. Und diesen Fragebogen haben wir uns inspirieren lassen, haben den pädagogisch umgebaut, muss man sagen. Und es finden sich aber auch Fragen aus diesem Fragebogen des Marcel Proust wieder. Und damit starten wir und begrüßen den Stefan Pietrek aus dem Lehramt Sonderpädagogische Förderung.
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Bei eurem Titel Fachleitung des Monats habe ich mich natürlich sofort angesprochen gefühlt.
Das haben wir uns gedacht, ja.
Also diese Hybris besitze ich natürlich nicht, aber ich bin ja davon ausgegangen, ihr ladet immer mal wieder irgendjemanden ein und deswegen bin ich auch gerne gekommen.
Ja, ja. Fühl dich ruhig geehrt, dass du der Erste bist, der den Aufschlag machst und vielen Dank dafür.
Das tue ich auf jeden Fall.
Stefan, du bist seit fast 20 Jahren jetzt schon als Fachleiter tätig am ZFSL in Solingen für das Lehramt Sonderpädagogische Förderung. Hast davor 10 Jahre lang an einer Schule gearbeitet, einer damals noch Sonderschule, heute heißen sie Förderschule, für körperliche und motorische Entwicklung. Bist jetzt als Fachleiter für das Fach Sport tätig und im Kernseminar. Machst außerdem noch, bist du sozusagen der Ansprechpartner für das EOP, also das Eignungs- und Orientierungspraktikum hier im ZFSL. Das nennt sich Fachleitung Eignungsreflexion.
Ja.
Ich weiß außerdem von dir noch, dass du gerne Musik machst und hier immer mal wieder auch mit der Gitarre aufschlägst.
Ja, das ist natürlich ein privates Vergnügen, in einer Band zu spielen und zu singen, Keyboard zu spielen, ein bisschen Gitarre, genau.
Okay. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Stefan sieht auch schon so ein bisschen nervös aus, weil Stefan
kennt die Fragen nicht. Finde ich gar nicht. Ist ja jemand, der auch auf der Bühne steht. Ich steuere noch eine Anekdote bei. Alle diejenigen, die neu in der Fachleitung sind, kennen Stefan Pietrek als jemanden, der meist böse Fachleiter ist, der im Modul Unterrichtsnachbesprechung, wir machen Schulungen für unsere neue Fachleitungen und haben kleine Clips gedreht, die dazu dienen, über Unterrichtsnachbesprechung nachzudenken. Und da ist Stefan Pietrek der Fachleiter.
Ja, da durfte ich mal zeigen, wie man es am besten gar nicht macht.
Genau,
das hat schon großen Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch, hat großen Spaß gemacht. Gut, Stefan, wir legen los. Wir haben 10 Fragen, 9 davon haben wir uns überlegt. Eine könntest du aus dem Proust-Fragebogen dir nachher aussuchen. Und wir beginnen eigentlich auch damit, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und deswegen die erste Frage, schilder bitte ein schönes Erlebnis oder Ereignis aus deiner eigenen Schulzeit, als du selbst Schüler warst?
Ja, das geht schon, meine Erinnerung, die mir sofort in den Sinn kommt, geht schon sehr weit zurück in die Grundschulzeit. Da hatte ich so eine kleine Sonderrolle in der Klasse. Wir waren beim Schulleiter, der noch wirklich so ein alter Vorkriegsschulleiter war.
Ja.
Der war unser Klassenlehrer. Und der hat irgendwie spitz gekriegt, dass ich schon lesen konnte und dass ich auch sonst ganz gut zurechtkam in der Schule. Und deswegen hatte ich so eine kleine Sonderrolle, die bestand daraus, dass ich, wenn das Telefon klingelte, das war so umgeleitet in unsere Klasse, durfte ich ins Sekretariat sprinten und den Anruf annehmen. Da gab es natürlich keine Sekretärin oder sowas.
Auch keine Handys.
Und ich durfte mich auch um einen türkischen Mitschüler kümmern, der dann neben mir platziert war, um dem so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und das im Nachgang analysiere ich das dann zumindest so, hat mich insgesamt so ein bisschen stärker gemacht, weil ich natürlich da so eine Sonderrolle, so eine positive Sonderrolle bekommen habe.
Ja, verantwortungsvoll, ne?
Verantwortung übernehmen, genau. Ne?
Genau. Okay. Mhm. Wow. Kannst du dich noch erinnern, zu welchem Zeitpunkt du wusstest, dass du Lehrer werden willst? Ja. Und vielleicht noch die zweite Frage daran, wie hat so dein Umfeld darauf reagiert? Eher positiv oder gab es auch kritische Stimmen?
Das mag sich merkwürdig anhören, aber selbst als ich Sonderpädagogik auf Lehramt studiert habe, wusste ich im Grunde nicht wirklich, dass ich Lehrer werde.
Okay.
Das war mehr eine Entscheidung, die aus dem Zivildienst resultierte. Ich hatte Zivildienst in einer Freizeiteinrichtung für geistig behinderte Jugendliche und Erwachsene gemacht. Die Arbeit hat mir großen Spaß gemacht, ich habe gute Rückmeldungen bekommen und deswegen habe ich überlegt, ich studiere irgendwas mit Behinderten in Anführungsstrichen. Ah, okay. Ja, und ein Freund von mir sagte dann, ja, als ich mich an anderen Unis umgeguckt habe, mit anderen Studiengängen, sagte der, er würde Sonderpädagogik auf Lehramt studieren. Und weil das ein guter Kumpel war, habe ich gesagt, dann mache ich das auch. Also so unreflektiert war das. Und ich habe im Grunde fast bis nach dem Studium nicht kapiert, dass ich fast sowas wie ein richtiger Lehrer werde, selbst wenn es eine Förderschule ist.
Dass es da noch ernst wird, ne?
Dass es dann wirklich ein Lehramt im echten Sinne ist. Mhm. Mir war das klar, es war immer Thema im Studium und so. Klingt extrem naiv, war es auch, denke ich.
Ja.
Aber erst dann wurde mir persönlich selber klar, dass ich wirklich ein echter Lehrer werde. Und mein Umfeld, mein familiäres Umfeld, mein Vater hat bis zum Ende geglaubt, ich studiere Sozialpädagogik, eine gern genommene Verwechslung. Also Lehrer, ja. Den anderen war es, ja, mein Umfeld bestand dann eben auch aus vielen Mitstudierenden und deswegen war das mein Umfeld und familiär war es okay, wenn auch nicht gewünscht.
Wir bleiben noch mal in deiner Vergangenheit als Schüler im Grunde. Erinnerst du dich noch an eine Lehrkraft, deren Lehrer, an die du besondere Erinnerungen hast? Also gibt es irgendjemanden, wo du sagst, ja, der war mal echt besonders oder die?
Da fallen mir gleich zwei ein. Ich habe ja Sport als Fach, habe auch später Sport studiert und habe mich aber selber interessanterweise immer eher als tendenziell unsportlichen Schüler wahrgenommen, bis ein Lehrer mich in einer Sache so bestärkt hat, dass das so ein Selbstläufer wurde. Wir hatten Volleyball im Unterricht und er nahm wahr, dass mir das ganz gut gelingt und fragte mich dann, ob ich in einen Verein wechseln würde oder kommen würde, wo auch er eben Trainer war. Und dann hatte ich plötzlich so ein Selbstbild, ein neues, für mich neues Selbstbild.
Ich bin Volleyballer.
Sonst war ich einer der typischen Schülerinnen oder Schüler, die sich gerne mal hinten anstellen, wenn irgendwo eine Reihe ist. Das ging dann an der Spoho so weiter, als ich Turnen hatte. Da habe ich mich wieder hinten angestellt. Aber gut, das war ein kleiner Ausschnitt nur. Der andere Lehrer war in der Oberstufe einer, der Privates und Dienstliches sehr miteinander vermischt hat, was man so heute gar nicht mehr machen würde. Wir waren zusammen, um es mal auf Deutsch zu sagen, saufen.
Ja.
Wir haben bei dem übernachtet. Wir haben mit dem aber auch Fahrten gemacht, um uns aufs Abi vorzubereiten und so weiter. Der hat extrem viel Beziehungsangebot gemacht, was eine ganz große Gruppe von Leuten auch sehr gerne angenommen hat.
Ja. Wahrscheinlich auch geduzt. Ne?
So ja, das ist selbstverständlich.
Gehört, ne? Tatsächlich nicht ganz unähnlich zu meiner Biografie, das mal am Rande. Also ich hatte auch so jemanden, der eigentlich auch ein guter Freund war hinterher.
Ja, aber interessant auch beides, in gewisser Weise ja auch prägende Personen, die ja zumindest dieser Sportlehrer ja offensichtlich auch ja einen wesentlichen Anteil daran hatte, dass du jetzt Fachleiter fürs Fachsport bist.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, interessant. Bist du eigentlich noch selber Lehrer? Also bist du gerade mit Stunden in Schule?
Ein verschwindend geringer Anteil. Also ich, um ehrlich zu sein, schlage ich im Moment ab und zu mal da auf, um ein paar Vertretungsnachmittage zu machen, aber das ist kaum der Rede wert. Allerdings andererseits doch wieder der Rede wert, weil ich selbst an diesen Nachmittagen merke, wie schwierig das manchmal ist, diesen Job auszuführen. Ja. Und das erdet mich, glaube ich, ab und zu mal das wieder.
Nordet ein bisschen ein. Ne?
Genau, diesen Kontakt erstmal zu kriegen mit Schülerinnen oder Schülern, die ich im Grunde ja kaum kenne. Und, und dann mit meinen hehren Fachleiteransprüchen zu kommen. Da, wenn ich schon so wenig da bin, einen vernünftigen oder besonders vernünftigen Unterricht zu machen, dann merke ich, werde ich ganz schnell auf den Boden der Tatsachen geholt.
Ja. Man wird demütig. Ne?
Ja. Geht es nicht genau mit der nächsten Frage an der Stelle im Grunde weiter? Welche Eigenschaften, würdest du sagen, schätzt du besonders an guten Lehrkräften? Was sollten so gute Lehrkräfte mitbringen? Welche Eigenschaften sollte eigentlich jemand haben, der Lehrer oder Lehrerin wird?
Mir fällt so ein Satz ein, den ein Uniprofessor von mir gesagt hat. Schauspielerische Fähigkeiten korrelieren mit dem Erfolg als sonderpädagogische Lehrkraft. Das schadet nicht, aber ich glaube, Authentizität ist wichtiger. Mhm. Und zwar authentisch sein in der Rolle, nicht zu verwechseln mit, ich bin der gleiche wie ja, mit meinen Kumpels zu Hause. Ja. Mhm. Humor halte ich für sehr wichtig. Toleranz in verschiedener Hinsicht, Motivation, immer wieder ein Beziehungsangebot zu machen. Vielleicht ist das in der Sonderpädagogik noch wichtiger als in anderen Lehrämtern. Allerdings glaube ich, dass das auch in den anderen Lehrämtern schon aufgrund der Erfahrung, die ich vorhin geschildert habe, sehr, sehr wichtig ist. Und das sollte man wenn nach Möglichkeit mitbringen. Das ist vielleicht aber so ein Punkt, wo man sich fragt, kann man das lernen?
Ja, das hätte ich gerade auch gefragt. Ne? Das klingt ja eher wie eine... Das witzig sein ist echt schwer zu lernen. Wenn du es nicht hast, dann...
Witzig sein, ja, das stimmt. Und sei authentisch ist auch eine paradoxe Aussage.
Ja.
Im Grunde, wenn ich es nicht bin in der Situation oder in der Rolle, dann habe ich vielleicht meine Rolle oder mein Ich in dieser Rolle noch gar nicht gefunden.
Nehmen wir es mal als Eigenschaft hin, die man quasi mitbringen kann und die dann vielleicht von Vorteil sind. Und ich glaube, wir drei wissen alle, dass man auch noch viel dazulernen kann. Ne? Sonst würden wir nicht hier sitzen.
Ja, klar.
Mhm. Bin ich dran, Thorsten? Ja.
Ne? Jetzt musst du ja.
Sehr gute Frage. Wir denken ja auch oft darüber nach, wie entwickelt sich eigentlich so Schule und auch unsere Arbeit im Seminar. Wir würden gerne von dir wissen, was hält dich denn optimistisch in deiner Tätigkeit als entweder Lehrer oder als Seminarausbilder? Also wo hast du das Gefühl, ja, das ist es hier, gucke positiv in die Zukunft?
Ja, du merkst oder ihr merkt mein Zögern. Ich bin nicht extrem optimistisch, was im Moment die Gesamtlage angeht, den Gesamtblick auf das System. Was mich allerdings hier optimistisch hält, ist mein enger Kontakt zu Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern, die alle mit einer unglaublichen Einstellung sowohl in die Ausbildung als auch später in den Job gehen. Mhm. Ganz viele von denen wollen einfach.
Und sie wollen gut, was. Ne? Das ist, finde so ich, gut. Auch was einen hochhält. Ne?
Das hält mich hoch, macht mir auch gleichzeitig um die Einzelnen manchmal Sorge. Ich denke, mit so einer Einstellung und so einer Motivation hoffe ich einfach, dass der Praxisschock nicht zu groß ist, dass sie nicht gegen zu viel Wände rennen, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, danke.
Jetzt kommt möglicherweise genau die gegenteilige Frage, welche Situationen, die du so im Schul- oder Seminaralltag erlebst, empfindest du als schwierig?
Ja, im Seminaralltag ist das eine Beobachtung, die ich mit einigen Kolleginnen und Kollegen bestimmt teile, dass wir zunehmend den Eindruck gewinnen, dass Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter versuchen, eher herauszufinden, was wir vermeintlich sehen wollen in irgendwelchen Unterrichtsbesuchen oder im Unterricht, als daran zu arbeiten, ihren Stil zu entwickeln und diesen auch in Unterrichtsbesuchen etc. anbieten, um daraufhin bezogen eine Rückmeldung zu bekommen. Und ich hoffe, dass ich ausstrahle, ich habe da keinen bestimmten Geschmack, keine bestimmten Lieblingsmethoden, sondern das muss jeweils passend sein, und zwar zu dir, das ist ganz wichtig als Lehrperson, und natürlich zu deiner Klasse, zu deinen Schülerinnen und Schülern.
Also seid mutig, ist das Signal dahinter. Ne? Also,
ja, und ich verstehe natürlich auch, dass der Mut nicht immer riesengroß sein kann, weil in Leistungssituationen natürlich auch eine gewisse Sicherheit in der Umsetzung da sein muss. Also insofern habe ich da schon Verständnis für, versuche aber gleichzeitig zu ermutigen. Ja.
Wir haben da tatsächlich im Podcast auch schon öfter mal drüber gesprochen, so im Zusammenhang mit Mythen. Ne? So, tu das, was der Fachleiter will, dann ist alles gut. Dann kommst du hier locker durch. Ne? Und dass das für uns nicht das ist, was wir wollen.
Ja, einerseits das und andererseits ist es natürlich auch menschlich, und da versuche ich mich aber zu reflektieren, wie das bei mir ist. Und ich hoffe, dass das nicht so ausgeprägt ist, aber wenn ich einen Hinweis gebe oder einen konkreten Ratschlag ausspreche,
der wird
so gar nicht umgesetzt, dann kann das natürlich auch eine bestimmte Irritation hervorrufen. Also ich denke, dann kann ich es auch sein lassen. Wenn es gar nicht versucht wird, umzusetzen.
Ich zitiere mal ich hatte eben von den Clips gesprochen für Unterrichtsnachbesprechung. Ein Zitat von dir jetzt in Anführungsstrichen war, also was du gespielt hast, war, ich sehe immer sehr gerne, wenn die Schülerinnen und Schüler mitentwickeln. Und genau dieses, ich sehe immer sehr gerne, diskutieren wir da kritisch. Ne?
Ja, und wir müssen auch auf unsere Sprache aufpassen.
Ja, klar.
Mir gefällt das gut.
Geht nicht darum,
ist ob kein es Kriterium, mir gefällt,
ne? Sondern was hat es für eine Wirkung, Auswirkung auf den Lernerfolg der Schüler, auf was die Lernfreude etc.
Ja, danke.
Wir springen noch mal zurück. Ich merke gerade, wir müssen die, glaube ich, noch mal neu sortieren. Aber ist jetzt nicht schlimm. Du machst das ja mit. Wird
alles rausgeschnitten.
Ja, genau. Nee, wird nicht rausgeschnitten, auf keinen Fall. Das haben wir uns abgewöhnt. Aber vielleicht müssen wir es noch mal neu orten. Trotzdem jetzt die Frage, die geht noch mal zurück auf deine Zeit als Lehrer. Gibt es eine Klassenfahrt, an die du besondere Erinnerungen hast? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das war richtig gut, da war ich mit meinen Kindern weg und das hat mir gut gefallen?
Oder Klassenfahrt als
Schüler? Ja, vielleicht auch selbst, genau, kann ja auch sein.
Mhm. Oh, Klassenfahrt als Schüler kann ich mich, ja, Abschlussfahrt nach Rom, das war natürlich spektakulär. Ja. Aber das wäre im Grunde fast egal gewesen, wohin und mit welchen Lehrkräften. Ja. Das war besonders schön. Ja, in meiner Erinnerung, das ist jetzt ehrlicherweise schon ein bisschen länger her, dass ich als Lehrer auf Klassenfahrt war. Und deswegen verschwimmen diese Klassenfahrten so ein bisschen. Grundsätzlich bin ich immer sehr gerne gefahren.
Ja.
Nochmal vielleicht besonders wichtig an der Schule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Mhm. Passiert so viel auf diesen Klassenfahrten,
ja.
Weil es ja auch um Lebenspraxis geht.
Ja.
Und da lässt sich so viel umsetzen, was gar nicht immer so im Detail geplant ist, wie sonst im Unterricht.
Ja,
aber da passiert manchmal viel mehr als im Unterricht selber, zumindest was Entwicklungsförderung angeht. Und was Beziehungsaufbau angeht, ist eine Klassenfahrt einfach nicht zu übertreffen.
Ja, für alle Beteiligten, ne? Und auch, ja klar.
Ja, das würde ich jetzt für meine Schulform auch unterstreichen.
Definitiv.
Das ist, ist einfach die große Chance, ne? Dass man als Lehrkraft nochmal auch auf Schüler vielleicht nochmal ganz neu guckt und sieht, Mensch, da ist jemand, den habe ich immer vielleicht in einer bestimmten, eine bestimmte Schublade gepackt.
Das ist so ein ganz wichtiger Punkt.
Ne, und in der Klassenfahrt merke ich plötzlich, das ist jemand, ne, ist ein Schüler, der irgendwie aufblüht, der bestimmte Interessen hat, was ich so im Schulalltag gar nicht so.
Schaut mal nochmal anders drauf.
Ja. Ne?
Ich erinnere mich, als ich habe früher eine Kanu-AG gemacht und da waren Kinder ab 7. Klasse drin und wir sind eine Woche in die Alpen gefahren zum Wildwasserfahren und da war, also nicht nur einmal, wenn man dann die Grenze von Österreich überquerte, waren etliche, die sagte, Berge. Ich habe noch nie Berge gesehen.
Ja, das
und
war
da habe ich auch gedacht, boah, ja genau, und sowas
so, hast du erlebt. Mit dem Meer so, ne?
Ja.
Wir sind nach Holland ans Meer gefahren, da war die Hälfte der Klasse war noch nie am Meer.
Ja.
Da kann man die Augen überquellen sehen.
Da wachsen wir schon anders auf.
Ja.
Ja, jetzt haben wir so eine Art Wunderfrage, Stefan. Wenn du morgen Minister wärst,
also Schulminister,
nicht irgendeiner, Schulminister, was würdest du tun?
Boah. Habt das nicht eine Nummer kleiner?
Nee, das ist schon, also nur von Nordrhein-Westfalen jetzt.
Ach so, dann geht's ja noch. Was würde ich tun? Erstmal mit dem Finanzminister reden wahrscheinlich. Aber diese Wunderfrage, bezieht sich nur darauf, dass ich diesen Posten habe oder dass ich auch Wunder bewirken kann, was Ressourcen angeht?
Also es wäre schon interessant zu wissen, wenn du die Macht hättest, was zu verändern, Was wäre so einer deiner, wahrscheinlich fällt einem ganz viel ein, wenn man drüber nachdenken würde, hätte man wahrscheinlich eine ganze Palette an Dingen, wo man sagen würde, oh, das könnte auch anders laufen. Aber wir haben ja eben schon über das System gesprochen. Ne? Was wäre so dein zentraler Hebel oder einer deiner zentralen Hebel, die du in Bewegung setzen würdest, wenn du es könntest?
Ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, das gemeinsame Lernen und die allgemeinen Schulen so nebeneinander herlaufen zu lassen. Das war natürlich totaler Quatsch, was ich gerade geredet habe. Ich meinte,
das können wir rausschneiden.
Die Förderschulen.
Ach nee, wir schneiden ja gar nichts raus.
Wir können das rausschneiden, fängst einfach noch normal
an. Was ich meinte ist, die Systeme gemeinsames Lernen und Förderschulen nebeneinander herlaufen zu lassen. Zum Teil ist es wahrscheinlich kaum anders möglich, wenn man jetzt gerade an die Intensivbehinderten denkt und an auch intensiv geistig behinderte Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Aber das System ist meiner Ansicht nach zurzeit deutlich damit überfordert, beide Systeme nebeneinander laufen zu lassen. Und das führt zu einer Verwässerung der Qualität in beiden Systemen.
Ja.
Und das wäre zumindest ein Hebel, wo ich nochmal ansetzen würde. Allerdings würde ich ehrlicherweise mich auch nicht trauen, diesen Hebel alleine anzusetzen, ohne mich da nochmal mit anderen Expertinnen und Experten zu beraten. Also ich finde, ehrlich gesagt, überfordert mich diese Frage komplett, weil an diesen Systemen so viel rumgeschraubt wird und wurde. Und je nach politischer Ausrichtung wird mal das eine, mal das andere mehr betont. Mit, sagen wir, mäßigem Erfolg.
Ja, aber nur, dass ich das richtig verstehe. Das heißt, deine Ideallösung wäre.
Habe ich jetzt auch nicht so ganz rausgedacht. Entweder Abschaffung des gemeinsamen Lernens oder Abschaffung der Förderschulen. Wahrscheinlich ja beides nicht, ne?
Nein, Abschaffung des gemeinsamen Lernens schon mal auf gar keinen Fall.
Ja,
aber wenn man Inklusion als Idee ernst nimmt, brauchen wir nicht so viel spezialisierte Förderschulsysteme,
ja.
sondern wir brauchen das Know-how und auch die personellen und sonstigen Ressourcen im allgemeinen System. Und das stößt allerdings bei einigen Schülerinnen und Schülern, glaube ich, an Grenzen.
Ja, verstehe.
Gerade da, wo die Lebenspraxis oder sogar die basale Förderung im Vordergrund steht, das kann eine allgemeine Schule kaum leisten. Und die Mehrgliedrigkeit des sonstigen Schulsystems, die steht dann natürlich mit auf dem Prüfstand.
Muss ja.
Wir können ja nicht eine Inklusion fordern, ein gemeinsames Lernen aller fordern, aber nach oben hin aussortieren.
Und dann sagen, nein, du kommst aber nicht hier auf eine Gesamtschule, weil du hast nur eine Hauptschulempfehlung. Ja, das widerspricht sich.
Ja.
Ist gut. Ja. Danke. Ja, im Grunde haben wir schon etwas gehört zum Thema Volleyball, zum Thema Musik machen. Die letzte Frage ist ein bisschen entspannter, nicht ganz so groß. Das, was du machst, ist anspruchsvoll. Und was tust du selbst zum Ausgleich? Gibt es irgendwas, wo du sagst, da komme ich so richtig runter und mach das als echten Ausgleich zu meiner Tätigkeit?
Ja, im Grunde hast du es genannt.
Ja.
Das Musikmachen ist ganz wichtig. Das ist ein heiliger Termin. Auf jeden Fall einmal die Woche Probe mit den Jungs quasi.
Einmal die Woche machst du das?
Einmal die Woche, genau.
Was machst du da in der Band?
In der Band spiele ich Keyboard und singe vor allen Dingen Background.
Okay.
Und mache auch noch in anderen Zusammenhängen Musik mit Freunden, so eine Reihe von sogenannten Wohnzimmerkonzerten, die wir machen und so.
Das ist schön. Gut.
Ja, und Sport ist natürlich ganz wichtig. Ich bin da seit einiger Zeit ein bisschen eingeschränkt, aber ich bin absolut leidenschaftlicher Beachvolleyballer, Tennisspieler, bis vor kurzem auch noch Fußballer gewesen. Und
da kann man sich auspowern.
Ja, absolut. Sport ist ganz wichtig. Ja.
Okay, kommen wir zur letzten Frage.
Ja.
Und die hast du jetzt in der Hand. Du hast die Proust-Fragen, die Volker
muss jetzt eine aussuchen.
Vorhin schon anmoderiert hat. Guck doch mal so drauf auf den Fragenkatalog und leg los mit der Beantwortung einer Frage deiner Wahl. Vielleicht liest du die Frage kurz vor und dann sind wir gespannt auf deine Antwort.
Ich nehme mal direkt die erste Frage, die hier steht. Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten? Ja. Ich finde, da schließt sich so ein bisschen der Kreis in unserem Gespräch. Ich finde Fehler, die aus einer mutigen Haltung entstehen. Ich probiere jetzt einfach mal was aus. Mhm. Also zumindest jetzt im beruflichen Zusammenhang.
Ja, klar. Mhm.
Die sind nicht nur entschuldbar, die sind quasi
wünschenswert
und gewollt. Ja, genau, weil daraus eine konstruktive Erkenntnis entsteht. Diese Methode passt so nicht zu mir oder so nicht zu den Schülern, beziehungsweise die muss angepasst werden. Und da entsteht natürlich ein wirklich positiv konstruktives Gespräch über solche Punkte. Ich würde, widerspreche ich mir vielleicht ein bisschen selber, das ist auch die Frage, ob man das dann überhaupt Fehler nennt.
Ja.
Ja, genau.
Das sind Challenges, die genutzt werden, um eine Weiterentwicklung zu ermöglichen.
Vielleicht auch aus einer Forscherhaltung heraus. Ne? Ich probiere es mal aus, kann auch sein, dass es schief geht. Ne?
Ja.
Mhm.
Ja, es gibt irgendwie kein Wort dafür. Ne? Also Fehler ist ja
das
immer
stimmt.
so negativ konnotiert. Es wäre ja schön, es wird ein Wort geben für einen mutigen Versuch, der misslingt.
Ja, haben wir mit den Kollegen ganz lange darüber diskutiert. Ja. Das heißt ja immer Fehlerkultur stärken.
Ja.
Aber wollen wir denn Fehler überhaupt? Dann haben wir gesprochen, ist es eine Art von Risikokultur? Aber auch das ist eigentlich zu negativ.
Risiko ist auch negativ behaftet,
finde ich. Eben, ne? Genau. Das ist, aber trotzdem, man geht ja vielleicht ein inhaltliches Risiko und eben nicht auf Nummer sicher.
Also ich kann tatsächlich viel tun mit dem Begriff Forscherhaltung, weil ich das auch gut finde, wenn man das im Unterricht macht.
Ja.
Wenn also Schülerinnen und Schüler sagen, hört mal, das findet mal raus. In Klammern, Irrwege sind da quasi mitgedacht, ne? Die sind nicht schlimm.
Ja.
Und forsch mal nach und mach das mit einer Haltung, dass es eben auch anders kommen kann, als man das gerne will. Ne? Mhm.
Und um auf diese Frage nochmal einzugehen, jetzt im beruflichen Zusammenhang mit Erwachsenen, würde ich sagen, je weniger oft ein Fehler vorher schon passiert ist, desto besser oder leichter kann ich ihn entschuldigen.
Ach so, okay.
Ja. Gilt ausdrücklich aber nicht für Schülerinnen und Schüler. Da ist meine Geduld deutlich.
Da bist du langmütiger.
Deutlich besser ausgeprägt.
Ja, gut zu wissen.
Ja. Ja, dann sind wir sozusagen auch schon am Ende unseres Podcasts, unserer ersten Folge zum Thema Fachleiter des Monats.
Ach, was für ein Titel.
Ich finde auch, wir könnten dir auch eine kleine Urkunde ausstellen.
Oh, das wäre schön. Also, ist das auch irgendwie dotiert noch?
Ja, das wäre auch gut, genau.
Ja, es war schön. Wir hatten Stefan Pietrek zu Gast und mir hat es große Freude gemacht. Dankeschön.
Ja, danke. Ich danke auch.
Ja, wir sind am Ende unserer Podcast-Folge und ich frage dich, lieber Volker, was steht bei euch an im Lehramt HSGE? Bevor die Sommerferien beginnen, so in den letzten Wochen, gibt es was, woran ihr noch arbeitet?
Ja, wir tun schon noch so, als würden wir arbeiten, das stimmt. Bei uns laufen immer noch die letzten Perspektivgespräche. Das wird tatsächlich auch bis zu den Sommerferien so gehen. Mhm. Übrigens sehr erfolgreich, wie ich finde. Und dann haben wir noch unsere pädagogischen Tage relativ spät gesetzt. Wir haben ja im Mai aufgenommen und haben die spät gesetzt, weil wir mit Frank Hielscher jemanden gefunden haben, der ja wirklich sprechfähig ist in Sachen Classroom Management, und den haben wir quasi mit in unsere pädagogischen Tage integriert, sodass dass ich hoffe, dass das auch ein gute drei Tage werden, die spät laufen, aber hoffentlich inhaltlich gehaltvoll werden.
Ja, dann wird ja tatsächlich noch richtig was passieren.
Ja, ja, das ist tatsächlich so. Und dann haben wir ja auch noch einen Leitungsausflug, den wir machen kurz vor den Ferien. Der steht auch noch an. Das ist immer eine Überraschung. Also wir
fahren Leitung und Verwaltung,
ne? Ja, genau.
Der Kollegiumsausflug, die Personen, die sozusagen fest im ZFSL ihren Arbeitsplatz haben, fahren gemeinsam weg, beziehungsweise haben einen Kollegiumsausflug, einen eintägigen.
Betriebsausflug könnte
Betriebsausflug,
man auch
sagen. Betriebsausflug, ja. Und du weißt nicht, wo es hingeht,
nein,
aber ich schon, weil
ach so,
ich war
du
in der Vorbereitungsgruppe.
Ah ja, interessant.
Aber ich sage jetzt nichts.
Da haben wir schon sehr wilde Sachen gemacht und ich freue mich drauf, vor allen Dingen, wenn du es mitplanst.
Danke.
Ja, wie ist es bei euch in Grundschule? Was passiert bis zu den Sommerferien?
Ja, wir haben auf jeden Fall noch ein nennenswertes Ereignis, neben der Tatsache, dass natürlich noch gearbeitet wird bis zum letzten Schultag. Unsere Auszubildenden sind einen Tag zur Hospitation in den Förderschulen.
Ah, ja.
Das ist eine Hospitation im Zuge der Kooperation mit dem Lehramt SF. Und es gibt kleine Triplets, die wir gebildet haben aus Auszubildenden SF und Lehramtsarbeiterinnen und Lehramtsarbeitern Grundschule, die eben dann an den Förderschulen aufschlagen und dort einen Tag hospitieren und unterschiedliche Lerngruppen besuchen. Da bin ich gespannt, mit welchen Erfahrungen und Erkenntnissen unsere Auszubildenden wieder ins ZFSL kommen. Und da wir mit Beginn der Sommerferien sozusagen Halbzeit haben im Vorbereitungsdienst, stehen unsere Evaluationen der Ausbildungsarbeit an.
Ah, ja.
Also jetzt in den letzten Fach- und Kernseminaren werden unsere Auszubildenden gebeten, die Ausbildungsarbeit zu reflektieren und uns mal eine Rückmeldung zu geben.
Das macht ihr auch noch vor den Sommerferien, habe ich
genau,
richtig verstanden.
Passiert auch noch vor den Sommerferien, ja.
Sag mal, und in den Sommerferien, Thorsten, willst du erzählen, was du machst?
Zum Teil arbeiten. Wir haben uns gerade verabredet, um die August-Podcast-Folge aufzunehmen.
Ja, das
passiert, glaube ich, in der ersten Woche der Sommerferien. Und zweite, dritte, vierte sind wir im Urlaub in den französischen Alpen an einem schönen Bergsee und lassen uns da gut gehen,
wandern
ein bisschen.
Klingt erholsam.
Genau, und lassen ein bisschen die Seele baumeln. Du, was machst du?
Wir versuchen sozusagen mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch England zu kommen. Das ist
unser. Das klingt jetzt nicht so erholsam.
Ja, cool. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und wir haben
mit dem England-Ticket oder gibt es da was Vergleichbares?
Ja, nee, gibt es leider nicht. Ja. Aber wir haben tatsächlich ganz, ganz viele Anregungen bekommen, die zum Teil aber auch widersprüchlich sind.
Okay.
Also einige sagen, du musst unbedingt in den Süden, und andere sagen, nee, mach das lieber nicht, da ist es so voll. Und deswegen lassen wir das ein bisschen auch auf uns zukommen, aber ich freue mich trotzdem sehr drauf. Und ich freue mich tatsächlich auch auf eine Zeit, wo im Seminar in Ruhe nachgedacht werden kann über Dinge, die wir so vorhaben. Wir wollen zum Beispiel nochmal ein bisschen mit KI experimentieren. Nach den Sommerferien haben wir eine Sitzung, wo wir so Planungstools mal mit KI ausprobieren wollen. Da habe ich mich jetzt angeboten, da mal einen Aufschlag zu machen. Und dann kann man das gut in den Sommerferien machen, wenn eben nicht das Telefon die ganze Zeit klingelt oder irgendwas los ist. Das ist auch ein Luxus, zumindest empfinde ich das so.
Ja, und so stehen wir sozusagen kurz vor den Sommerferien, und allen Hörerinnen und Hörern, die auch Sommerferien pflichtig sind oder anders ausgedrückt, die in den Genuss kommen, Sommerferien zu haben, wünschen wir eine schöne und erholsame Zeit.
Ja, schöne Ferien.
Und sehen bzw. hören uns wieder im August. Auf bald. Thank you.